Dankeschön. In einem der schönen Lieder, die ihr ausgesucht habt für heute Vormittag, kommt die Textzeile vor: Geringe wirst du erhöhen, die Stolzen aber siehst du von fern. Und das ist auf den ersten Blick fast schon das Thema von Lukas 16, die Verse 10 bis 31, die wir heute miteinander betrachten wollen. Da heißt es, Jesus redet davon: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, und der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tunke und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit dieses ganz ungeheure und ungewöhnliche Geschehen. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, es gibt, glaube ich, niemanden hier, der noch nie darüber nachgedacht hat, wie wird das denn sein? Das Sterben? Und wie wird das sein, das, was mich nach dem Tode erwartet? Wer werde ich sein und wo? Das beschäftigt jeden Menschen, denn es ist ja dem Menschen gegeben, von seinem Tode zu wissen. Nicht nur als kreatürlicher Reflex, wie mein Mütterlein sagte, auch der Wurm krümmt sich, wenn man gegen ihn tritt, sondern als etwas, was das Leben begleitet und manchmal ungeheuer belasten kann. Wir wissen, dass wir sterben müssen, auch wenn wir das längst nicht immer wahrhaben wollen. Wo kommen wir her? Wozu leben wir? Wo gehen wir hin? Das sind die 3 großen Grundfragen, die an jedes Leben gestellt sind. Und es gibt Menschen, die, wie ich finde, zu Recht sagen: Wer auf diese Fragen keine gültigen Antworten findet, der hat nicht wirklich gelebt. Eine dieser Fragen wird eher selten gestellt, ist aber wohl die schwierigste von allen. Wo und was waren wir denn, als wir noch nicht da waren? Ich weiß noch, unser Leo klein war, und unser Jüngster ist er ja sowieso, er hat noch 2 ältere Geschwister. Wenn er dann Familienfotos sah, wo seine älteren Geschwister drauf waren, da fragte er immer: Und wo war ich da? Und wo war ich da? Er konnte sich nicht vorstellen, dass er mal nicht da gewesen sein sollte. Und so hat er sich was zurechtgebastelt. Er wusste ja, dass er im Bauch der Mutter herangewachsen ist. Und er hat sich das so vorgestellt, als sehr kleines Kind, dass er sozusagen hinter dem Zäpfchen der Mutter hervorguckend so aus dem Bauch heraus am Familienleben teilgenommen hat und mit dabei war in der ganzen Geschichte. Das hört sich sehr kindlich an, ich weiß, aber manches von dem, was einem hier als erwachsene Reinkarnationslehre aufgetischt wird, ist noch deutlich kindischer als diese Geschichte. Sie hat sogar etwas zu tun mit dem Thema, was wir nachher fragen. Aber diese Frage ist nun etwas weniger für die meisten lebensbedeutend, wie die Frage, wo gehen wir hin? Was wird denn sein, wenn ich nicht mehr da sein werde? Philosophisch ist das unmöglich. Sich selbst als Nicht-Existenz zu denken, fängt nicht unbedingt abends oder in schweren Zeiten damit an. Das kann ungeheuer verwirrend sein. Aber wir haben unsere Vorstellung natürlich. Wie wird das sein? Woran Sie sich anlehnen, ist eine ganz andere Frage. Und ich vermute, die allermeisten Vorstellungen, die von diesem Jenseitigen existieren, die sind nicht zielführend, wie man vielleicht sagt. Ich las vor Jahren mal eine kleine Geschichte. Da ist ein Mann gestorben und begegnet nach dem Tode einem Lichtwesen, was ihn in einen großen, hellen Raum führt. Da ist es warm, die Atmosphäre ist angenehm. Und dieses Lichtwesen fragt den Mann, hast du irgendeinen Wunsch, etwas, was ich dir erfüllen könnte? Und er sagt, ja, also wundert mich zwar, aber ich habe ein bisschen Hunger und auch Durst. Und sofort wurden die Tische herbeigefahren und allerlei Wesen tischten da beste Weine und Essen auf und Ähnliches. Und es erschien wunderbare Musik und der Mann fühlte sich richtig wohl, perfekt, wie es das sich so gehört. Das ging so einige Zeit und nach einer gewissen Zeit wurde ein bisschen langweilig. Ja, und er sagte, gibt es nicht irgendeine Aufgabe hier, irgendwas zu tun, irgendwie eine Geschichte, die man machen könnte? Ich fühle mich so nutzlos. Nein, sagt das Lichtwesen, das gibt's hier nicht. So ging das ein paar Jahre weiter und nach einer gewissen Zeit wurde der Mann sogar ein bisschen ärgerlich und sagte irgendwann mal, also wenn ich nicht hier bald irgendeine Aufgabe bekomme, irgendwas zu tun, also da wäre ich dann doch lieber in der Hölle als hier. Da sagt das Lichtwesen, ja, was meinst du denn, wo du hier bist? Ja, die Astrid lachte, denn genau wie ich hat sie gedacht, das ist eine Beschreibung des Himmels. Ja, von Äußeren vielleicht, ne? Obwohl wir auch da nicht wirklich viel wissen, aber vom Inneren ganz bestimmt nicht. Vom Äußeren kann man das sogar für den Himmel halten, was ich gerade geschildert habe, aber die Äußerlichkeiten sind auch hier völlig belanglos. Vielen Menschen geht es wie diesem Mann hier. Sie leben schon mitten im Tode und halten das für die wahre, die echte, für das gute Leben. Sie leben mitten in der Hölle und meinen, das wäre der Himmel auf Erden. Alaaf, hello. Na? Ich war ja mal in Köln 10 Jahre, komme mir 100 Jahre hervor, aber das mag man sich nicht richtig vorstellen, aber eines weiß ich, was für ein Betrug. Wie heißt es bei Johann Wolfgang von Goethe im Faust, da hat er zweifellos mal recht, den Teufel merkt das Völkchen nicht, selbst wenn er ihm im Nacken sitzt. Tatsächlich, das, was uns als Himmel auf Erden gepriesen wird, scheint nur im Suff zu ertragen zu sein oder mit zugekokster Nase. Unsere Schwester, das sage ich mal ganz bewusst, denn sie hat mal angefangen mit unserem Herrn, die jetzt neulich verstorben ist, Whitney Houston, die in der Baptistengemeinde ihres Heimatsorts in Newburgh beigesetzt worden ist. Für viele schien sie ein engelsgleiches Wesen. Hatte alles, was man sich wünschen kann, war schön, wenn man auf sowas steht, wenn Engel singen können, würden sie wahrscheinlich so singen wie sie. Erfolg, Geld, na, Leute, die zu Füßen lagen. Was für ein armes Wesen. Sie hat die Hölle durchgemacht in diesem angeblichen Himmel. Da stimmt was nicht. Das sind alles Dinge, wo wir selbst vorkommen. Ist das, was wir als das Schöne, das Wunderbare erleben und ansehen, vielleicht schon
ein Vorgeschmack auf das, was ewig sein wird? Wir kennen das manchmal schattenhaft, wie durch eine Milchglasscheibe, wie es der Apostel Paulus benennt, dass wir eine Ahnung von dem bekommen, wie das sein wird im Himmel. Mir geht das manchmal so, wenn man schön singt und das Herz sich auftut oder die Liebe Gottes in einer Weise deutlich wird, die übers Normale hinausgeht. Oder Geschwister so lieb zu einem sind, das kann man auch erleben, dass man das anrührend empfindet, dass einem das als so ein Angeld und eine Vorauszahlung für den Himmel vorkommen kann. Es gibt auch das andere, dass der ewige Tod seine Tentakel schon längst um Menschen geschlungen hat, die das nicht merken oder nicht wissen möchten. Ewig, Ewigkeit, Ewigkeit, wie schwer vorstellbar solche Dinge für uns sind. 100 Jahre, naja, wo sind die letzten 10 Jahre geblieben? Jeder, der die ersten 30 hinter sich hat, wird sich diese Frage nicht so einfach beantworten können. 100 Jahre kann man sich mit Mühe noch vorstellen, auch wenn man das nicht in seinem Lebenshorizont als Möglichkeit hat. 1000 Jahre? Ja, vielleicht noch, aber ewig? Aber ewig? Hier versagen unsere Vorstellungskräfte, und zwar zwangsläufig, denn wir sind Teil eines Lebens, was diese Ewigkeit gar nicht kennt. Denn die Natur kennt keine Ewigkeit. Sie kennt ewige Veränderungen, das vielleicht als ihr eingestiftetes. Aber das Leben gewinnt Beständigkeit ausschließlich aus der Wiederholung. Ja? Kinder, Enkelkinder, Urenkel und so, wie das weitergeht. Aber ewig, ewiges Leben, wo doch Leben gleichbedeutend ist mit Vergänglichkeit. Wir kommen bei diesen absoluten Begrifflichkeiten sehr schnell an unsere Grenzen. Es gibt aber eine interessante Beobachtung, die sich nicht jedem erschließen kann, denn sie ist Teil der griechischen Sprache, in dem das Neue Testament aufgeschrieben worden ist, dem Urtext sozusagen. Hier gibt es nämlich interessanterweise 2 verschiedene Begriffe für das eine Wort Leben, das wir benutzen müssen. Und zwar einmal Bios, kennen wir, Biologie und Ähnliches, und das andere Wort für Leben ist Zoe. Bios, das ist das Leben, das auch der Baum hat, das Huhn oder all die anderen Tiere und Pflanzen, und auch der Mensch als lebendes Wesen kann damit beschrieben werden. Doch Zoe, das ist etwas anderes. Dieses Leben kommt aus dem schöpferischen Hauch heraus, mit dem Gott den Menschen zu seinem Gegenüber erweckt hat. Zoe, das ist aus dem Odem Gottes stammend, dem Ruach Adonai, wenn man es mal alttestamentlich ausdrücken will, oder im Neuen Testament Pneuma Tuteu, der Geist Gottes. Also der ist hier das Belebende und nicht irgendwelche Abläufe, die im Zellkern befinden. Zoe, diese Form von Leben, ist die Bezeichnung für das Sinnerfüllte, für das Leben, das in der Gegenwart Gottes geführt wird. Der Bios, diese Art von Leben verbindet uns mit den genannten Wesen. Hier kann man wirklich Gemeinsamkeiten feststellen, geboren werden, wachsen, sich nähren, sich fortpflanzen, sterben. Das verbindet uns mit allen Formen des Lebens, die wir als Menschen bisher kennengelernt haben. Von der Amöbe bis zu Kleinstlebewesen bis hin zum Wal oder 120 Meter hohem Baum, das spielt keine Rolle. In diese Grundexistenziale, wie man es gelehrt sagen kann, ist alles Leben eingebunden. Diese Lebensfunktionen sind alle endlich. Sie sind endlich und sie enden im Tode. Aber die Zoe, dieses göttliche Leben, ist uns in Christus als ewiges Leben geschenkt worden. Vielleicht sollten wir da besser sagen unendliches Leben, denn wenn eine Dimension sozusagen unendlich ist, sind es auch alle. Aber das ist eine weitere Frage, die man vielleicht mal besonders betrachten muss. Unendliches Leben, hier geht es mehr um die unbegrenzte Qualität als um die Zeit, die nie endet. Auch das, was wir Zeit nennen, ist ja nur eine Funktion, die da vorhanden ist, wo Raum und Masse da ist. In der Ewigkeit hört das auf, auch die Zeit, wie wir sie kennen, hört da auf. Und die Frage ist natürlich dadurch noch spannender, wie wird das denn sein, da im Jenseits oder im Himmel? Ich denke, immer wenn wir über diese Dinge reden, die sich nicht dem endlichen Verstande erschließen können, dann müssen wir wissen, dass wir über etwas nachdenken, was uns zwangsläufig nur schemenhaft begreiflich sein kann. Wir müssen hier jede Menge Fehlerquellen einrechnen. Wir spüren das ganz andere dieser Wirklichkeit, sobald wir in der Offenbarung nachlesen und dem Seher Johannes fast schon bemitleiden müssen, denn er muss Worte finden, menschliche Worte für Dinge, für die es gar keine Worte geben kann. Er muss etwas beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Er ringt um Worte. Wer ein wenig Sprachgefühl hat, kann das feststellen. Und ich sah und siehe, und da war etwas wie und solche Dinge. Er sucht, er ringt verzweifelt etwas für ihn ungeheuer Beeindruckendes mit drögen Worten ausdrücken zu müssen. Und er weiß, dass das endlich ist, was er hier überhaupt nur beschreiben kann. Denn seine menschlichen Worte sind viel zu dürr, als dass sie das auch nur annähernd erfassen können. Hier haben wir ja das Interessante, dass Jesus etwas über diese uns verschlossene Welt aussagt. Sehen wir uns die Geschichte etwas näher an, die wir eingangs hörten. Der arme Bettler Lazarus ist gestorben und er erlebt nun in Abrahams Schoß die Befreiung von seinen Krankheiten und von seiner Bedürftigkeit. Vom Begraben ist da nicht die Rede, wie bei dem Reichen. Das hat einen Grund, die Kinder sind ja weg, ihr seid alt genug, denn die Hunde, die seine Wunden und Geschwüre geleckt haben, die werden ihn auch beerdigt haben. Oder bemagend, sage ich mal lieber, denn das war ihre Aufgabe, wie heute vielleicht die Ratten, wenn man so sagen darf. Näheres erspare ich euch. Auch der hartherzige Kapitalist stirbt und findet sich an einem Ort der Toten wieder, weit entfernt von Lazarus, aber immerhin noch in Sichtentfernung, in quälenden Flammen, die ihm Durst machen, und von dessen Unerträglichkeit wissen die Wüstensöhne und Töchter deutlich mehr als wir. Viel mehr ist da ja eigentlich nicht. Eine etwas kärgliche Schilderung der äußeren Umstände. Hier an Ort der Geborgenheit, in dadurch sprichwörtlich gewordenen Abrahams Schoß, dort ein Ort der Toten, der Flammen und der Qual und zwischen diesen eine nicht zu überbrückende Kluft. Ich hätte ja gar ein bisschen mehr gewusst davon. Aber Jesus hält sich bei diesen Schilderungen gar nicht weiter auf. Die äußeren Umstände sind nicht das, was er hier verkünden möchte. Ihm geht es um etwas anderes. Denn der hartherzige Reiche verspürt an diesem Orte neben den Hitzequalen etwas, das ihm vorher wohl völlig fremd gewesen ist. Nämlich Fürsorge. Man kann sogar sagen Liebe für andere. In dem Falle für seine fünf Brüder, die wie er einem furchtbaren Irrtum verfallen sind, nämlich dass es irgendwie so weiterginge, wie sie es bisher erlebt haben oder was sie sich, wenn sie sich überhaupt Gedanken gemacht haben, sonst so für Ideen gemacht haben. Denen soll nun Lazarus ein Bote sein, der sie zur Umkehr bewegen soll. Doch Abraham weiß, das ist zwecklos, denn wer auf Gottes Wort nicht hört, der glaubt doch dann nicht, wenn einer aus dem Jenseits käme. Dem ist durch nichts zu helfen. Der Irrtum, Der Irrglaube, die Hartherzigkeit, die Verblendung lässt sich auch durch Wunder nicht erweichen. Und das Neue Testament ist voll von Belegen der Wahrheit dieses Satzes. Was ich nicht glauben will, davon wird mich auch niemand überzeugen können. Das war immer so und wird sich wohl auch niemals ändern. Das Schicksal dieser fünf Brüder ist in ganz besonderer Weise hier in den Blick genommen. Ihre Hartherzigkeit, ihre Gedankenlosigkeit, ihre Glaubenslosigkeit und ihre Verlorenheit und damit auch deine und meine, wenn wir genauso anscheinend sorglos leben wie diese verlorenen Brüder. Wir merken bei näherem Hinsehen sehr schnell, es geht Jesus in erster Linie gar nicht um das Leben nach dem Tod. Es geht ihm darum, dass wir hier im Leben vor dem Tode die richtigen Weichenstellungen stellen und nach dem Richtigen, nämlich nach Gottes Maßstäben fragen, nämlich nicht nur nach dem, was wir gerade nach Gutdünken für richtig halten. Denn mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Das Sein nach diesem tiefen, grausamen Einschnitt wird bestimmt durch meine Entscheidung vor dem Tode. Aber was ist dann? Welcher Teil von uns ist es denn, der ewig ist? Das Fleisch? Dagegen spricht die Anschauung, das weiß Paulus und wissen alle anderen Menschen auch, das ist nicht ewig, sondern vergänglich. Und manchmal im Alter kann man es morgens im Spiegel schon sehen, dass da schon wieder eine Furche mehr ist oder ähnliches. Das hat keine Ewigkeit, das ist es nicht. Ja, dann doch unsere Seele, die ist doch ewig, nicht wahr? Ist denn nicht unsere Seele unsterblich? Ist diese Unsterblichkeit der Seele nicht die Garantie dafür, dass wir nicht im Tode verbleiben, sondern dass es weitergeht? Gibt es da nicht einen unzerstörbaren Seelenkern, einen Seelennukleus, wie es die katholische Lehre nennt, der den Tod überdauert? Das kann wohl sein, dass wir von diesem schon in unzähligen Grabreden gehört haben, aber hier handelt es sich um ein Wunschdenken, das auf den Philosophen Platon zurückgeht. Im Neuen Testament ist davon so nichts zu finden. Es gibt keinen biblischen Anhalt dafür, dass der Mensch in sozusagen zwei Teile aufzuteilen wäre, einem vergänglichen körperlichen und einem unsterblichen seelischen Teil. Wir haben kein ewiges Leben, Kraft eines unauslöschlichen Seelenfunkens, der unter der Asche der Vergänglichkeit weiter glüht. Es gibt überhaupt nichts Menschliches, das unvergänglich wäre. Wenn ich jetzt aufhören würde zu predigen, wäre das bestimmt ein Mangel. Denn ich sehe so allerlei Gesichter, wo die Frage drinsteht, ja, Moment mal, was denn dann? Was denn dann überhaupt? Wie ist das denn überhaupt zu verstehen? Die Bibel kennt nur ein einziges oder einen einzigen, der ewig ist. Der immer war, der immer sein wird. Und das ist kein Stein. Das ist nichts Geschaffenes, kein Mensch, keine Seelensubstanz, sondern allein Gott. Gott allein ist ewig. Gott allein ist ewig, nichts sonst. Und allein durch Gott hat der Mensch Ewigkeit, nicht aus einer Seelensubstanz heraus. Ewigkeit hat ausschließlich das, was mit dem Gott des Lebens in lebendiger Verbindung ist. Das ist das Geheimnis. Wenn wir auf Ewigkeit hoffen dürfen, nicht deshalb, weil in uns irgendeine Substanz wäre, die wieder in eine Ursuppe, ich erspare euch die Details, in eine Ursuppe sich zurückzieht und von daher gekommen ist und pipapo, was man sich alles dafür Gedanken gemacht hat, sondern was in deinem Leben in Verbindung mit dem Gott des Lebens ist, das lebt so lange wie dieser Gott, nämlich ewig. Das hat direkte Konsequenzen. Direkte Konsequenzen. Was überdauert den Tod? Das, was in Beziehung, aus meinem Leben, in Beziehung zu Gott steht. Oder um es von der anderen Seite her zu beleuchten, was den Tod überdauert, ist Gottes Liebe und alles das und jeder, der darin eingebunden ist. Das währt in Ewigkeit und das alleine darf uns auf ein ewiges Leben hoffen lassen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Fragt der Apostel Paulus die Römer und antwortet gleich selbst, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Erst an der Liebe Gottes muss der Tod Halt machen. Erst hier wird ihm machtvoll und unüberwindlich ein Halt geboten. Die Macht, die es dem ewigen Tod verwehrt, seine Hand auf mich zu legen, das ist nicht irgendetwas, was in mir wäre, sondern das ist die Liebe und die Treue unseres Gottes. Die bleibt bestehen und von der kann uns nichts trennen. Alles andere vergeht. Genauer gesagt, das existiert in einer Form weiter, die die Bibel nicht Leben nennt, auch nicht ewiges Leben. Das hat ein anderes Etikett, diese Seinsform. Die Bibel nennt das ewiger Tod. Das scheint dir unglaublich. Das würdest du erst dann glauben, wenn tatsächlich jemand von den Toten auferstanden ist, um davon zu berichten? Bitte sehr. Der da ist auferstanden von den Toten. Und von dem haben wir das. Dem musst du vertrauen. Dem darfst du glauben. Diesem Jesus Christus. Amen. Lass uns stille werden, um in